Hallo und herzlich willkommen zum Product Engineering Podcast. Mein Name ist Gregor Schweitzer und in der heutigen Folge spreche ich mit Markus Seibold, Gründer und CEO von Makerverse. Makerverse ist eine digitale Plattform für die Bestellung von industriellen Bauteilen. Sie verbinden Kunden mit geprüften Lieferanten und können so in kürzester Zeit Bauteile produzieren und ausliefern. Wie das genau funktioniert, erklärt uns Markus im Gespräch. Los geht's! Hallo und herzlich willkommen zum Product Engineering Podcast, Markus.
Hi, hallo, wie geht's?
Wunderbar, wunderbar. Möchtest du dich einmal denn unseren HörerInnen vorstellen?
Ja, sehr gerne. Markus Seibold, heute seit mittlerweile 3 Jahren Gründer und CEO von Makerverse, eine digitale Plattform, ein digitaler Marktplatz für On-Demand-Manufacturing-Bauteile und vor Makerverse 10 Jahre bei Siemens Energy und davon einen Großteil meiner Zeit als Vice President für das additive Fertigungsgeschäft von Siemens Energy mit dem Thema 3D-Druck verbracht und ausbildungstechnisch Wirtschaftsinformatiker und mittlerweile glücklicher Gründer in Berlin.
Sehr schön. Da freue ich mich sehr, über dein Unternehmen und deine Gründung mehr zu erfahren. Wie kam es denn dazu? Du sagst schon 3D-Druck und jetzt On-Demand-Manufacturing. Das passt ja perfekt zusammen.
Ja, ich habe tatsächlich bei Siemens Energy hatte ich einen ziemlich coolen Job eigentlich. Ich habe manchmal so scherzhaft gesagt, nach dem CEO von Siemens Energy hatte ich den zweitcoolsten Job eigentlich. Ich durfte quasi das komplette Geschäft um den industriellen 3D-Druck herum aufbauen. Ich habe verantwortet Zukäufe von Material Solutions zum Beispiel, ein Service-Provider aus England, speziell auf das Thema Hochtemperatur. Ich hatte Vertriebsthemen, ich hatte Technologiethemen, ich hatte Design-Themen, ich hatte Operation-Themen. Ich hatte quasi End-to-End-Verantwortung und das war eine fantastische Reise und auch ziemlich erfolgreich, glaube ich. Und mich haben am Schluss so 2 Punkte gestört, ist vielleicht ein großes Wort, aber ich habe 2 Themen gesehen, die man vielleicht noch besser hätte machen können. Und das eine war, meine Ingenieure und Technologen bei Siemens Energy, die haben, keine Ahnung, 30% ihrer Zeit damit verbracht, manuellen Angeboten hinterherzulaufen, irgendwelche E-Mails zu schicken, dann war jemand im Urlaub, messy Inbox, dann gingen irgendwelche Nachrichten unter, irgendwelche Dateien sind nicht weitergeleitet worden. Du hast 30% verbracht mit Ineffizienzen, in denen du einfach auch coole Technologie hättest entwickeln können für Gasturbinen oder Flugzeuge. Mhm. Und das wollte ich irgendwie besser machen und da kommt natürlich dann so das Thema digitale Workflows, digitale Plattformen zum Tragen. Und das Zweite ist, wenn du in dem Advanced Manufacturing Bereich unterwegs bist, entwickelt sich die Fertigungstechnologie natürlich unglaublich schnell. Und wenn du dir aber einen 3D-Drucker kaufst, einen industriellen 3D-Drucker, dann wird der 10 Jahre abgeschrieben. Und spätestens nach 3 Jahren gibt es eigentlich die nächste Generation, die irgendwie noch besser ist, noch produktiver, noch zuverlässiger. Und du möchtest eigentlich dann immer wieder auf diese neue Generation upgraden, kannst du nicht, weil du noch 7 Jahre Abschreibungszeit deines Equipments hast. Und da dachte ich mir, was wäre denn, wenn man das Thema digitale Plattform verbinden kann mit einem Asset-Light-Geschäftsmodell? Also anstatt selber CapEx zu investieren, hat das CapEx jemand anders, der Produzent. Und du als Kunde bezahlst eher OPEX, also Kosten für Bauteile, wenn du Bauteile brauchst. Und so die Idee war dann, wie kann man das Thema digitale Plattform verbinden mit dem Thema Asset-Light. Und daraus ist dann das Amazon für On-Demand-Manufacturing entstanden. Und das wäre ein langweiliger Name gewesen, deswegen haben wir es Makerverse genannt.
Das klingt spannend, Makerverse. Das heißt, ihr seid die Plattform, die Menschen, die Bauteile benötigen, mit Menschen die oder Firmen, die Bauteile produzieren können. Vor allem mit dem Fokus 3D-Druck, habe ich jetzt verstanden? Oder sind da ganz viele Fertigungstechnologien dabei, dann verbinden?
Also wir sind tatsächlich Multitechnologie. Wir sind ein klassischer One-Stop-Shop vom Ansatz her. Unsere Bücher, also Amazon ist mit Büchern groß geworden, unsere Bücher waren der 3D-Druck. Wir haben mit dem Thema 3D-Druck gestartet. Da kam ich so ein bisschen her. Klar. Da liegt meine Technologieleidenschaft, da ist mein Netzwerk und ich glaube, da gibt es auch Bedarf für. Und wir haben dann relativ schnell das Thema CNC auf die Plattform gepackt, also Drehen, Fräsen, alles, was mit Dreiachs, Fünfachs, mit Drehmaschinen zu tun hat, weil am Ende des Tages unsere Kunden uns relativ früh gesagt haben, look, ich brauche hier ein Bauteil, ob du das jetzt druckst oder ob du das fräst, es ist nicht egal, aber es ist tatsächlich beides relevant. Und deswegen haben wir relativ schnell das Thema CNC expandiert. Dann kam als nächstes die Frage nach sogenannten Bill of Materials, wo du dann eben 10 Frästeile, 2 Additive-Bauteile und dann nur 3 Bleche on top brauchst. Dann haben wir das Thema Sheet Metal auf die Plattform gepackt als nächstes Thema. Und jetzt das Jüngste, was wir jetzt tatsächlich pushen, ist das Thema Spritzguss, was insbesondere aus dem Thema Polymer 3D-Drucker rauskommt, dass du halt oft einfach Volumenskostenlimitation bei Polymer 3D-Druck hast und dann Dinge wie Vakuumguss oder Spritzguss viel relevanter werden. Und das Thema, was wir jetzt gerade neu aufbauen, ist das Thema Vakuumguss und ist das Thema Spritzguss, Injection Molding.
Ah, spannend. Das heißt, es geht nicht mehr nur um Kleinserien, sondern auch wirklich jetzt größere Volumen. Also ein Werkzeug herzustellen lohnt sich erst ab einer bestimmten Anzahl Bauteile, genau, die da gefertigt werden.
Also wir haben tatsächlich, ne, du bist immer auf so einer Reise und die Reise als eine junge Company ist ja irgendwie nie zu Ende. Und wir sind so in Phasen unterwegs und die Phase, die wir, glaube ich, so die ersten 2 Jahre, die uns da begleitet hat, war, dass wir eine globale Supply Chain aufbauen. Wir haben mittlerweile über 150 Lieferanten, die wir in unserem Netzwerk haben, die wir auch tatsächlich nicht nur irgendwie einmal in irgendeiner Datenbank gelistet haben, sondern die wir auch kennen, die wir auditiert haben und regelmäßig auditieren, die wir quasi richtig ongeboardet haben, 150. Und wir haben begonnen mit Prototypen und mit Kleinserien. Dafür haben wir dann eine digitale Plattform gebaut, über die du Dinge kriegst wie Instant Quoting auf Basis unserer eigenen KI-Algorithmen. Und was dann passiert ist, dann kam das gerade angesprochene eben schon Expansion in, könnt ihr auch Spritzguss, könnt ihr auch Blechmaker was? Dann haben wir die Breite expandiert. Und was du dann auch merkst ist, am Ende des Tages will ein Einkäufer im B2B-Bereich, der braucht zuverlässig Lieferanten, die ihn beliefern. Das ist das höchste Gut eines B2B-Einkäufers, ist zuverlässige Lieferanten. Und wenn der merkt, dass das Geschäftsmodell eines Makerverse funktioniert, dann haben wir tatsächlich gesehen, dass wir mit der Customer Journey so ein bisschen mitwachsen und wir kriegen gerade mittlerweile auch größere Projektvoluminas, die dann eher so Jahresmengen sind für den Maschinenbauer, der, wenn er wieder 10 weitere Maschinen an seinen Endkunden verkauft hat, braucht er wieder 10 mal 150 Bill of Material Parts und somit sind wir tatsächlich von diesen One-Off-Prototypen im Lauf der jetzt 3 Jahre, die wir fast unterwegs sind, in auch größere Projekte und auch dann erste Auszüge von Serie mit reingewachsen. Wow. Was wir nicht tun tatsächlich, wenn du dir so klassische Automotive-Serie vorstellst. Irgendwie, da wird ein neuer BMW entwickelt und dann gibt es für 7 Jahre, muss da 3 Millionen Lenkräder produziert werden. Klar. Das ist jetzt nicht unser Geschäftsmodell, aber größere Projekte und auch wiederholbare Serienbauteile, zum Beispiel Maschinenanlagenbau, das gehört mittlerweile auch zum Scope.
Ja, ach, spannend. Das heißt, es hat sich auch entwickelt von Einzelbauteile erstmal Richtung Assemblies. Das heißt, setzt ihr dann auch die Assembly zusammen oder kommt das dann von euren 150 von unterschiedlichen Zulieferern?
Also wir sind eigentlich auf der tatsächlichen Wertschöpfungsseite sind wir eigentlich sehr asset-light. Also das heißt, wir haben selber, was uns sehr wichtig ist, ein Qualitäts- und Logistikzentrum, wo wir einen Großteil unserer Bestellungen auch durchlaufen lassen. Und das machen wir in erster Linie, um bei neuen Lieferanten, bei neuen Technologien, bei neuen Produkten auch nochmal tatsächlich Qualität sicherzustellen. Also wir wollen einfach am Anfang vielleicht sogar so ein Double Dip in Quality machen, damit wir einfach sicherstellen, dass Qualität geliefert wird. Was wir weniger selber tun, ist zum Beispiel das von dir angesprochene Thema Assemblies. Also wir haben jetzt kein Operations-Team, was dann tatsächlich selber Hand anlegt, sondern wenn wir neue Lieferanten onboarden, gucken wir natürlich, was können die denn über den reinen Fertigungsservice hinaus und da gehört natürlich für uns dazu relativ umfangreiche Qualitätsprüfmöglichkeiten. Also die können in der Regel, müssen unsere Lieferanten auch CMMs können, dass sie dann irgendwelche eigenen Koordinatenmessmaschinen haben, nicht eben nur so ein bisschen taktiles Messen, das ist uns ganz wichtig. Und das Thema Assemblies gucken wir auch. Allerdings sind wir da, glaube ich, immer noch etwas vorsichtig. Ja? Zum Beispiel, was wir nicht machen, ist Elektronikteile noch mit assemblen. Da sind wir noch nicht reingegangen. Mechanische Assemblies und kleinere Schweißbaugruppen. Ja, aber auch das ist noch was, wo ich jetzt heute noch nicht sagen will, das ist ein Standing Offering.
Ja, aber die kommen dann quasi von einem der 150 Lieferanten. Ja. Das ist nicht so, ja, okay. Da muss nicht noch was koordiniert werden.
In der Regel, also wenn was koordiniert werden muss, dann koordinieren wir das für Einzelaufträge, aber in der Regel haben wir dann quasi einen für uns, einen Tier One Lieferanten, was dann ein Tier Two für einen Kunde ist, für unseren Kunden ist, und der hat dann zum Beispiel Sublieferanten und Managers, aber in der Regel gucken wir auch, dass wir nicht zu komplexe Lieferketten haben, weil das einfach wieder Sollbruchstellen mit sich bringt. Deswegen Klar. ist die Auswahl der richtigen Lieferanten und die Auswahl an Lieferanten, die eben nicht nur produzieren können, sondern auch sehr umfangreich Qualität sichern können und Assembly-Services mit anbieten können, das ist uns sehr wichtig bei der Lieferantenauswahl.
Ja, ja. Ich würde gerne einmal quasi aus Sicht von einem eurer Kunden, die gerne ein Bauteil hätten, das Ganze durchspielen und einmal aus Sicht eines Lieferanten und auch der auf die Mehrwerte quasi eingehen, die ihr da quasi beiden Seiten der Transaktion liefert als Plattform in der Mitte. Wie sieht das denn aus Kundensicht?
Also ich mache mal vielleicht ein typisches Beispiel. Ich bin jetzt ein Neukunde bei Makerverse und bin prinzipiell interessiert am Einkauf von zeichnungsgebundenen Bauteilen, also von Custom Parts, wie man schon sagt. Was in der Regel passiert, du findest uns dann eher digital. Unser Marketing funktioniert zum großen Teil, also 3/4 unseres auch Neukunden-Funnels kommt über digitales Marketing. Das heißt, in der Regel suchen unsere Kunden nach bester CNC-Service oder soll ich drucken oder fräsen. Da gibt es verschiedene Themen, die finden uns und dann kommen die in unser digitales Ökosystem und können dann relativ einfach ein erstes Projekt anlegen, brauchen für das erste Projekt, der Kunde braucht ein CAD-File, egal welches Format, Step für CNC, STL für 3D-Druck, aber auch sämtliche proprietären CAD-Formate, CATIA, Autodesk, NX, whatever. Lädt das 3D-File in der Plattform hoch, kostet erstmal alles noch gar nichts, kann, und das war uns ganz wichtig, kann sofort auch direkt, insbesondere im Bereich CNC und Sheet Metal, eine technische Zeichnung mit hinzufügen, weil da steht oft ganz viel Information über Toleranzen, über Dimension, über Oberflächenbeschaffenheiten, steht in der 2D-Zeichnung und nicht im 3D-Modell. Das heißt, kann er direkt 3D-Modell und Zeichnung hochladen. Und dann haben wir für in der Regel die ersten Bauteilanfragen berechnet unsere Software, und das ist natürlich ein bisschen mehr als nur Software, das ist ganz viel Machine Learning Modell, KI, also tatsächlich auch Gen AI im Hintergrund, eine eigene CAD-Software, die wir geschrieben haben, einen eigenen CAD-Kernel. Wir analysieren quasi 3D-File, wir analysieren 2D-Zeichnungen, extrahieren Informationen, korrelieren Informationen und der Kunde kriegt dann in der Regel nach ein paar Sekunden, manchmal Minute, je nachdem wie komplex das File ist, kriegt er ein Sofortangebot auf der Plattform.
Okay. Ja.
Und dieses Sofortangebot beinhaltet sämtliche Informationen aus dem 3D-Modell. Das beinhaltet sämtliche Informationen aus der 2D-Zeichnung. Also wir extrahieren Material, wir extrahieren Finish, wir extrahieren Rauigkeiten, wir extrahieren Toleranzen. Das wird alles berücksichtigt bei der Bepreisung. Da, glaube ich, sind wir auch ziemlich unique im Markt. Sodass der Sofortpreis, den der Kunde sieht, tatsächlich der Bauteilpreis ist in der technischen Spezifikation, wie das Bauteil vom Kunden spezifiziert wurde. Und der Kunde kann dann zwischen 3 Lead-Time-Optionen wählen, Express gegen einen kleinen Express-Aufschlag, Economy, billigst möglich oder Standard einfach, unser Standard-Offering, und kann sofort online bestellen. Und da wir in der Regel für Industriekunden arbeiten, ist es dann auch möglich, dass man eine Purchase Order, also eine kundengebundene Bestellfreigabe, mit an den Vorgang anhängt, sodass dann eben auch die entsprechenden Freigaben auf Kundenseite berücksichtigt werden. Und dann kann man gegen Rechnung und auch gegen Kreditkarte bei uns direkt bestellen. Wenn dann bestellt wird, guckt sich unser Engineering-Team den Job nochmal an, je nach technischer Komplexität, je nach Werthaltigkeit des Auftrags, wird dann nochmal sogar eine Design for Manufacturability Prüfung gemacht. Das funktioniert im Standard über unsere eigenen Software-Algorithmen, wo dann ein paar so grüne Lampen angehen intern im Portal oder eben Warnings. Manchmal wird manuell kontrolliert. Und dann schicken wir eine Auftragsbestätigung. Die kommt innerhalb des gleichen Tages in der Regel. Und dann drehen wir uns um und fangen mit der Produktion an. Suchen uns den geeigneten Produktionspartner, den wir dann über auch zum Teil, ich nenne das immer halbautomatisiert, über KI-gestützte Algorithmen dem Einkäufer bei uns dann vorschlagen. Und dann drehen wir uns quasi um und werden zum Kunden. Und dann schicken wir eben Anfragen an Lieferanten, wo wir glauben, die sowohl die Fähigkeiten haben, als auch die Lieferperformance stimmt, als auch die Antwortzeiten passen, und bestätigen den Auftrag dann innerhalb des gleichen Tages eigentlich bei einem Lieferanten. Und dann kommt unser Fulfillment-Team, peitscht die Aufträge durch die Kette und holt dann die Bauteile aus Indien, aus China, aus Rumänien, aus Portugal, aus Deutschland, wo immer unsere Lieferanten sitzen, holt die Bauteile in der Regel nach Berlin. Da werden sie nochmal qualitätsgeprüft und dann gehen sie an den Kunden. So dass der Kunde dann, und der Kunde kriegt eigentlich bei uns zu verschiedenen Schritten entlang dieser Journey auch immer nochmal ein kurzes Update. Ist immer so dieses, bei Amazon ist es dieses, dein DHL-Fahrer ist noch 6 Stops weg von dir. So genau sind wir noch nicht, aber der Kunde kriegt von uns quasi Updates. Jetzt ist der Job in Produktion, jetzt ist der Job in der Logistik, jetzt ist der Job in der Qualitätssicherung, jetzt ist der Job auf dem Weg zu dir. So dass wir eben sehr viel Transparenz schaffen wollen. Und so kriegt ein Kunde dann in der Regel innerhalb weniger Tage Leadtime, einiger Wochen, je nach Komplexität, sein erstes Bauteil. Und danach ist er bei uns ein Bestandskunde und kriegt einen Account Executive zugeordnet, der dann auch für Bestandskunden in der Regel persönlicher Ansprechpartner ist, sodass wir eben nicht nur dann rein digital sind, das sind wir auch, sondern auch einen Human Contact haben, der so ein bisschen versteht, was gebraucht wird, wo liegt der Fokus, und dann gibt es auch so ein bisschen noch detailliertes digitales Marketing entsprechend der Bedarfe natürlich. Das ist die Kundensicht.
Klar, cool. Und welche Arten an Bauteilen können bestellt werden? Du hast schon gesagt, ihr habt ganz viele Fertigungstechnologien, aber gibt es da Restriktionen, was Stückzahl angeht, was Größe angeht, und was wäre so eine Lead-Time, mit der man da rechnen muss?
Also wir haben, es hängt natürlich, das ist ja, wer schon mal im Industriebereich Bauteile eingekauft hat, das ist ja, it always depends.
Ja, natürlich.
Aber wenn man jetzt zum Beispiel ISO-Standard im CNC-Bereich einkauft, keine zeichnungsgebundenen Toleranzen, die über ISO hinausgehen, keine Rauigkeiten, die über ISO hinausgehen, keine Finishes, dann fangen bei uns im CNC-Metallbereich Aluminium bei 6-7 Tagen an, Express, Stähle bei 10 Tagen und Standard ist dann ein paar Tage mehr. Im 3D-Druckbereich ist für uns LPBF, Metall, Aluminium fängt bei 10 Tagen im Standard an, Polymer, SLS, MJF und FDM bei 6. Das heißt, wir sind so bei 6 Tagen, 7 Tagen für Express, ohne entsprechende Toleranzen, ohne entsprechende Finishes. Und wenn wir dann natürlich Finishes dabei haben, wenn wir vielleicht auch noch Qualitätsreports dabei haben, CMM dauert in der Regel auch nochmal 1-2 Tage, musste programmieren, musste messen, musste prüfen, dann addiert das System automatisch die Leadtimes auf, aber so im Standardfall, einfachster Fall, fangen wir in der Regel bei 6-7 Tagen für Metalle oder 10 Tage Stähle im CNC-Bereich fangen unsere Leadtimes an.
Wow, das ist ja schon sehr, sehr schnell. Und das ist jetzt inklusive, dass ihr das erst nach Berlin shippt, dort prüft und weiterreicht.
Die
und
6 Tage sind der, also von Auftragseingang und unserer Bestellbestätigung bis wir Bauteile verschicken.
Ja.
Das heißt, dann ist immer noch mal 1-2 Tage Transport von Makerverse zum Kunde. Das ist jetzt nicht in den 6 Tagen mit dabei, sondern die 6 Tage sind quasi Time von Auftragsbestätigung bis Auslieferung.
Ja.
Und wann dann angeliefert wird, hängt ja immer so ein bisschen davon ab, welche Logistikoption man wählt.
Klar.
Ob der Kunde am Samstag überhaupt Pakete annimmt oder nicht. Weil manche Kunden tun das, manche wiederum nicht. Und deswegen haben wir uns fokussiert auf das Thema Auslieferdatum und das sind dann die 6, 7 Tage oder 10 beistellen.
Ja, verstehe. Und gibt es da Restriktionen, was die Größe angeht? Also könnte ich da eine Schiffsschraube bestellen oder sind das eher Bauteile bis zu einer gewissen Größe?
Also im 3D-Druck ist man ja so ein bisschen limitiert, was die Maschinen können. Da haben wir in der Regel uns auf den von EOS mal definierten Bauraum 400x400 im Standard festgelegt, also was wir im Outdoor-Coating anbieten. Wir haben aber auch Produzenten, die größere Bauräume haben. Das heißt, wir würden dann über einen manuellen Angebotsprozess auch in der Lage sein, bis zu einem Meter Bauteile anzubieten, was halt dann die industrietauglichen Maschinen gönnen, die man so im Zugriff haben kann. Das ist aber im 3D-Druck, muss ich ganz ehrlich sagen, für uns keine tatsächlich so praktisch relevante Frage. Wir kriegen in der Regel Anfragen, die auch in die handelsüblichen, gängigen, etablierten Maschinen reinpassen. Das hat sich mittlerweile, glaube ich, schon so ein bisschen durchgesetzt. Im CNC-Bereich ist es ein bisschen anders. Da haben wir insbesondere auch bei Drehteilen teilweise, also wirklich große Dinger, mehrere Meter große Bauteile. Und da ist vielleicht für mich so mein größtes Aha-Erlebnis der letzten Jahre ist, ich habe ja viel im 3D-Druck Zeit verbracht bei Siemens Energy und man glaubt immer, wenn man eine Sache besonders intensiv betreibt, dass das sehr komplex ist. Und der 3D-Druck ist sicherlich ultra komplex, weil man ja zeitgleich Dimension und Bauteil und Material produziert. Durch das Schweißen von einzelnen Schichten produziert man ja gleichzeitig Geometrie und Material. Beim CNC ist das ja anders, ne? Da ist das Material kommt quasi über vordefiniertes Schmiedematerial oder was auch immer. Aber die Komplexität der Spezifikation eines gefrästen Bauteils ist faktorenkomplexer als Additiv. Toleranzen, lokale Toleranzen, globale Toleranzen, Rauigkeiten, irgendwelche Bohrungen, irgendwelche Threads, irgendwelche Tapered Holes. Und das ist echt viel, viel, viel komplexer und deswegen ist auch die Lieferantenauswahl beim Thema CNC komplexer, weil es gibt Lieferanten, die sind halt auf hochkomplexe kleine Bauteile spezifiziert, es gibt Lieferanten, spezialisiert, es gibt Lieferanten, die können große Drehteile, es gibt Lieferanten, die können schwere Frästeile und das musst du immer wissen, weil es gibt wenige CNC-Lieferanten, die tatsächlich irgendwie alles können.
Ja.
Das heißt, du kannst bei uns eigentlich groß und klein, komplex Standard bestellen. Wir haben dann hoffentlich für über 90% aller Anfragen einen Lieferanten und für die 10%, wo wir noch keinen Lieferanten haben und wir dran glauben, dass das was sein könnte, suchen wir dann eben einen Lieferanten.
Ja, Lieferant ist ein sehr guter Stichpunkt.
Genau.
Wie sieht das denn aus Sicht des Lieferanten aus? Welche Mehrwerte habt ihr da und wie funktioniert da die Zusammenarbeit mit euch?
Ich glaube, Lieferanten hat sich im Laufe der 3 Jahre ein bisschen entwickelt. Ne? Wenn du dir überlegst, du bist ein neuer Player, der an den Start geht, wie Makerverse damals, dann hast du ja eher ein Wertversprechen, was du mitbringst und noch kein reales Geschäft. Und da muss natürlich ein Lieferant auch ein bisschen dran glauben, dass aus so einem Thema digitale Plattform für ihn tatsächlich etwas werden kann, was da dann auch geschäftsrelevant ist. Und am Ende des Tages, wenn du ein produzierendes Unternehmen bist, was du brauchst, sind Aufträge, damit deine Maschine auslasten kannst. Das ist, was dich interessiert. Und da hat mir persönlich zu Beginn von Makerverse mein Netzwerk in der 3D-Branche unglaublich viel geholfen. Also ich hatte natürlich viele, viele, viele Kontakte, die mich kannten aus meiner Rolle bei Siemens Energy.
Ja.
Und in der Anfangszeit waren wir halt einfach per Definition ein kleiner Kunde. Und da war das viel dieses Thema Wertversprechen. Und da war ich tatsächlich sehr positiv gestimmt nach den ersten Monaten, weil da die Resonanz von Lieferanten sehr positiv war. Also da gab es unglaublich viele Lieferanten, die tatsächlich sagen, da glaube ich dran, das könnte mir helfen, meine Auslastung zu optimieren. Ich kann dadurch vielleicht in neue Märkte reingehen, wo ich selber nicht reingehen kann. Das war sehr positiv. Heute, nach 3 Jahren Makerverse, ist das ein bisschen anders. Wir sind heute schon ein relevanter Kunde für Lieferanten. Und deswegen gucken natürlich Lieferanten auch heute anders auf uns, weil wir heute tatsächlich Volumen mitbringen und Bauteile mitbringen.
Ja.
Und wie so ein Lieferantenprozess funktioniert, wir haben jetzt auch unsere Lieferantensuche ähnlich wie wir das ja auf der Kundenseite macht man ja heute viel über, hatte ich auch beschrieben, digitales Marketing. Das heißt, du sagst, ich bin ja der Beste für CNC und der Billigste und der Schnellste. Und wir machen mittlerweile auch digitales Marketing Richtung Lieferanten, wo wir dann ganz gezielt sagen, wir wollen gerade, was aktuell ein Riesenfokus ist, wir wollen gerade unsere CNC-Lieferkette in Europa ausbauen. Das ist gerade ein Riesenthema für uns, weil wir Logistikkosten von China nach Europa werden immer teurer. Logistikrouten werden tatsächlich auch politisch bedingt unsicherer. Deswegen sind wir gerade seit einiger Zeit schon dran, Redundanzen in Europa aufzubauen. Dann machen wir digitales Marketing, dann melden sich Lieferanten bei uns. Die gehen in dem ersten Schritt, und das ist auch ein Aufruf an alle Lieferanten, die da gerade zuhören, europäische Lieferanten im Dreh-Fräs-Bereich gerne interessiert. Dann gibt es einen digitalen Prozess, so ein Self-Sign-Up-Formular, wo die sich eben initial registrieren mit ihren Capabilities, Kapazitäten, Maschinenpark etc. Und wenn das gerade bei uns in einen Bedarf passt, dann haben wir, auf Kundenseite hat man BDRs, wir nennen die Business Development Representatives, also Leute, die machen dann quasi Follow-Ups, Calls. Und wir haben jetzt SDRs, Supplier Development Representatives, die rufen dann quasi Lieferanten an und versuchen Lieferanten erstmal in unser Ökosystem zu kriegen. Dann gibt es erste Purchase Orders, einen Aufnahmeprozess etc. Und der Mehrwert, den wir heute mitbringen, ist, Lieferanten und insbesondere unsere Produzenten sind in der Regel kleinere KMUs. Die großen Jabils und Foxcons und wie sie alle heißen, die sind für uns gar nicht so interessant, sondern wir brauchen ja Spezialisten. Die sind aber in der Regel sehr klein als Unternehmen. Die haben keine 10 Leute im Vertrieb, und digitales Marketing und Google Performance Marketing machen in der Regel auch nicht. Das heißt, was wir mitbringen, Wertversprechen Nummer 1 an Lieferanten, ist ein zusätzlicher Vertriebskanal, der eventuell neue Märkte und neue Applikationen bringt, die sie eigentlich selber noch gar nicht in ihrem Fokus haben und für die man sie gar nicht kennt.
Ja.
Zweitens, wir arbeiten mit unseren Kunden wiederum ja dran, dass wir die technischen Anforderungen sehr genau verstehen. Das heißt, wenn du von Makerverse einen Auftrag kriegst, ist der in der Regel schon durch ein Engineering Review, durch ein Manufacturability Review durch. Und wenn wir einen Auftrag platzieren mit den entsprechenden Spezifikationen, ist das in der Regel fertigbar. Und es ist quasi vorgeprüft. Das heißt, unsere Aufträge sind auch dankbare Aufträge, weil man eigentlich weniger Iteration mit dem Kunden selber hat, sondern das haben wir ja bereits gemacht. Zweitens und drittens, dadurch, dass wir das Ganze digital machen, auch mit unseren Lieferanten, sorgt man sicherlich auch dafür, dass es vielleicht auf Lieferantenseite etwas effizienter ist, neues Geschäft zu gewinnen. Und deswegen sehen wir eigentlich gerade eine ganz positive Resonanz auch auf der Lieferantenseite.
Ja.
Und jetzt werden wir dann gezielt eben Lieferanten in Europa suchen, die dann so ein bisschen auch in der Lage sind, mit einer asiatischen Kostenbasis wettbewerbsfähig zu sein. Dann schalten wir eben noch davor Marketing, damit wir den Funnel ein bisschen füllen. Aber alle Lieferanten, die wir dann für interessant befinden, gehen dann eben durch einen strukturierten Vetting-Prozess, Prüfprozess und durch einen strukturierten Aufnahmeprozess.
Ja, und welche Voraussetzungen müssen die Lieferanten mitbringen?
Mindestens mal ISO 9001, also wir arbeiten ja auch für Kunden, die das wiederum von uns erwarten, dass man nach grundsätzlichen ISO 9001 Standard arbeitet. Und dann ist uns wichtig, und das deswegen dieser Aufnahmeprozess, dass ein Lieferant professionell arbeitet, wenn es um das Thema Anforderungsmanagement geht. Also es gibt ja ein 3D-File zu drucken oder ein Step-File zu fräsen und zu programmieren nach ISO-Standards ist auch komplex, aber ist jetzt irgendwie noch nicht, was dich differenziert als Lieferant. Aber dass du dann tatsächlich zuverlässig Step-Files und Zeichnungen verarbeiten kannst, dass du eine professionelle Arbeitsvorbereitung hast, die genau versteht, was in so einer Zeichnung relevant ist, die das in eigene Work Instructions und Qualitätsprüfpläne übersetzt und dann eine Qualitätsabteilung hast am Ende, die gegen unsere Quality Requirements entsprechende Qualitäts Protokolle anfertigt und Certificates of Conformities ausstellt, die nicht nur eine Unterschrift auf einem Blatt Papier sind, sondern die tatsächlich ein Certificate of Conformity sind. Also das heißt, Lieferant, der nicht nur Maschinen hat, sondern Lieferant, der weiß, was es heißt, von Arbeitsvorbereitung über Shopfloor-Management hin zu Qualitätssicherung, industrielle Anforderungen, zeichnungsgebunden, 3D-gebunden, professionell zu verarbeiten und zu managen. Das ist für uns dann, was wir in diesem Onboarding-Prozess prüfen.
Ja.
Und da fliegen auch tatsächlich Lieferanten wieder relativ früh aus unserem Funnel, weil wir einfach merken, dass dieses Anforderungsmanagement, dieses Spezifikationsmanagement nicht klappt. Und dann wollen wir mit so jemandem auch nicht zusammenarbeiten.
Ja, ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass es ein relativ hohes Level an Digitalisierung auch erfordert, diesen Datenaustausch hinzubekommen und auch die Daten, also nicht nur das Bauteil, sondern auch eben die Nachweise und die Daten entsprechend sowohl verarbeiten zu können, aber als auch dann wieder zurückliefern zu können.
Also das ist für uns gerade eine der, glaube ich, ganz großen Software-Entwicklungs-Fokusthemen auf dem Thema. Denn ich selber bin jetzt kein Mechanical Engineer. Ich habe nie gelernt, irgendwie technische Zeichnungen selber zu erstellen. Ich kann die mittlerweile verstehen und lesen, aufgrund meiner vielen Jahre. Ich persönlich finde, es gibt kein weniger menschengeeignetes Dokument als eine technische Zeichnung. Die musst du auf A0 ausplotten, dann hast du immer noch 117 relevante Punkte auf so einem 2D-Blatt und dann alle 117 Punkte wirklich zu berücksichtigen, das Engraving nicht zu übersehen, hier zu verstehen, dass das die lokale Toleranz ist, über ISO-Standard an der Bohrung ist bitte das Toleranz ist plus minus 10, auf der Toleranz ist bitte plus minus 20. Das technisch ist 100% komplex, korrekt, aber unglaublich komplex für einen Menschen, das zu verarbeiten.
Ja.
Und da anzusetzen, ist einer meiner großen persönlichen Anliegen und quasi so eine Art von Standard ist immer ein großes Wort, aber dieses Thema zeichnungsgebundene Anforderungen zu digitalisieren, sodass wir ganz genau verstehen als Makerverse, was ist eigentlich auf dem Bauteil, 3D-Modell, 2D-Zeichnung, was ist eigentlich relevant, dass wir zweitens das dann konkret digital beschrieben einem Lieferanten mitteilen.
Ja.
Und dass der Lieferant drittens das dann versteht und in seine Arbeitspläne übersetzt und viertens bei der Qualitätsprüfung genau weiß, diese 112 Punkte muss ich jetzt CMM messen und das ist das jeweilige Toleranzfenster.
Ja.
Das nicht digital abzubilden, würde nie skalieren.
Nee,
und ich glaube, einer unserer großen Mehrwerte, den ich mitbringen will, ist da eine Lösung zu finden. Und da sind wir bereits in ersten Zügen jetzt dran. Aber da eine Lösung zu entwickeln, dass dieses ganze Thema vom Kunde, wie platziert der Anforderungen beim Makerverse, wie prüfen und validieren wir das, wie kommunizieren wir das und wie prüft ein Lieferant am Ende des Tages wiederum gegen diese Anforderung, dass das muss ein Digital Thread werden. Und
definitiv.
Da arbeiten wir dran. Und das ist, glaube ich, eine der ganz großen Value Propositions, die wir mitbringen. Dem Endkunde ist es ja völlig egal, dass das digital läuft. Was der Endkunde aber kriegt, ist einfach First Time Right. Der kriegt Bauteile, die einfach nach Spezifikation funktionieren.
Ja.
Und das ist mein großes Ziel und ich glaube, das ist eine der ganz großen Value Propositions, auch die Makerverse mitbringt.
Ja. Es ist ein sehr, sehr, sehr großes, aber auch sehr, sehr spannendes Ziel. Wir in unseren Projekten versuchen ja quasi genau diese Digital Thread, wie du es genannt hast, den digitalen roten Faden und die Traceability zwischen von Anforderungen zu Bauteil zum Test, machen wir viel innerhalb einzelner Unternehmen und das aber über Kundenunternehmen, digitale Plattformen, Lieferant und wieder zurück hinzubekommen, stelle ich mir nach einer echt großen Herausforderung vor.
Ja, es geht doofer Spruch, der Mensch wächst mit seinen Herausforderungen.
Na klar.
Aber ich glaube, du musst ja als auch junge Firma wie wir immer gucken, was kannst du irgendwann, was andere eben vielleicht weniger gut können als du?
Ja, klar.
Und das ist, glaube ich, so ein tatsächlich im Bereich Fertigung ist das ein absolutes Problem, dieses Thema zuverlässiges Managen von Anforderungen über mehrere Stufen hinweg. Und das klar, bei uns ist das jetzt Lieferanten Aber auch intern in der Firma, über eigene Produktion ist es ja schon beliebig komplex. Das zuverlässig zu machen und das digital skalierbar zu machen, ist so ein bisschen, glaube ich, das auch, was Maker, was am Ende des Tages als Company unique machen
Klar.
wird. Und deswegen legen wir da einen großen Fokus drauf.
Ja, spannend. Habt ihr euch da schon so Konzepte wie 3D Master, 3D PDF, Digitalisierung von Product Manufacturing Informationen und so? Seid ihr wahrscheinlich nah dran, auch am
Ich
Puls?
habe jetzt tatsächlich, wir haben so zwei Dinge angeguckt. Einmal habe ich jetzt gelernt von meinen Leuten, dass ich das Wort PMI falsch benutzt habe. Ich habe auch immer das digitale Auslesen von Anforderungen und Features aus einer 2D-Zeichnung habe ich auch als PMI bezeichnet. Und da wurde mir jetzt erklärt, PMI ist immer nur das, was eigentlich tatsächlich im 3D-Modell wirklich mit spezifiziert wird. Das ist eigentlich die PMI. Und alles, was man aus einer Zeichnung ausliest, auch wenn es digital ist, ist eigentlich eher Features und Requirements auf Englisch, wie wir es nennen. Aber ich habe mir mal erlaubt, das alles beides dann PMI zu nennen. Und bei uns geht es, was wir gerade tatsächlich tun, ist, da das eben so ein riesen Hebel ist, die Informationen, die gespeichert sind in der Zeichnung, zu verstehen, zu extrahieren und dann mit dem 3D-Modell in Verbindung zu bringen. Muss immer wieder gucken, gibt es irgendwelche Diskrepanzen zwischen der Zeichnung und dem 3D-Modell? Ist auf der Zeichnung was spezifiziert, was im 3D-Modell fehlt? Oder
Ja,
andersrum, gibt es da
klar.
irgendeine Bohrung im 3D-Modell, die auf der Zeichnung fehlt? Das ist ja ein
Klar.
Gap. Und deswegen arbeiten wir gerade viel an eigenen Tools, wo wir auch tatsächlich KI viel nutzen, um die Informationen, die in der Zeichnung sitzen, tatsächlich wirklich zu verstehen. Und dann mit einem 3D-Modell in Verbindung zu bringen. Deswegen ist mein Software-Engineering-Team ganz viel dran, auf dem Thema sich damit mit eigenen Lösungen zu beschäftigen und auch das Thema die ganze CAD-Struktur eines Bauteils. Also aus welchen Features besteht so ein Bauteil eigentlich überhaupt und wie kann man das zerlegen? Da legen wir gerade sehr viel Wert auf Eigenlösungen, weil ich glaube, dass wir da eben noch nicht 100% genau wissen, wie die Reise genau aussieht die nächsten
Klar.
Jahre. Und deswegen wollen wir das selber so verstehen, dass wir einfach unsere Basis immer wieder anpassen können, dahingehend, wo wir dann glauben, dass unsere Lieferanten, unsere Kunden mit uns hingehen wollen. Deswegen, da sind wir jetzt nicht so sehr auf Standardlösungen, sondern wir gucken da wirklich sehr, sehr tief über eigene Entwicklungen rein, um das wirklich zu verstehen.
Klar, ja. Ja, das ist wirklich ein großes Thema, finde ich total spannend und freue mich da sehr mit dir, auch über die nächsten Jahre vielleicht in Kontakt zu bleiben und zu erfahren, was ihr euch da überlegt. Wir haben
Machen
da
wir es
auch
sehr gerne,
häufig
haben
die
wir schon mal gesagt.
Herausforderung.
Genau.
Ja, genau. Wir haben da auch manchmal die Herausforderung, dass dann, wie du hast schon gesagt, ne, die Zeichnung wird dann in A0 geplottet und in der Fabrik neben die Maschine gehängt und im schlimmsten Fall kommt dann jemand mit einem Kugelschreiber und korrigiert dann nochmal ein paar Dinge oder fügt noch was hinzu, was für die Fertigung relevant war. Und das kriegt dann das Engineering nie
Und
wieder
dann
mit, dass da was drauf war.
die Qualitätssicherung, also
Genau.
mitgekriegt. Die prüfen gegen eine Zeichnung, die aber gar nicht so produziert wurde.
Ganz genau.
Und dann das Engineering, was vielleicht dann bei Wiederholaufträgen ja beim nächsten Mal wieder dann eine angepasste Zeichnung braucht, hat dann gar keine angepasste Zeichnung. Und das ist
Ja.
tatsächlich, ich glaube, ein Riesenthema, das
Ja.
zu digitalisieren. Da kommt ja das Thema PMI ursprünglich so ein bisschen her, das tatsächlich alles in Tools zu machen. Aber da habe ich jetzt noch keine konkreten
Klar.
Ansatzpunkte gehört und gesehen, dass das Thema PMI tatsächlich auf Shopfloors Einzug findet. Das ist irgendwie immer noch 2D-Zeichnungen und deswegen
Sehr
fokussieren wir uns
häufig,
eher
ja.
gerade auf das Thema, wie kriegen wir das 2D-Zeichnungsthema gelöst, anstatt jetzt allen Leuten draußen zu erklären, ihr müsst jetzt Product Manufacturing Information in irgendwelchen Software-Systemen abbilden, weil das
Klar,
ist nicht
ja.
die Realität bei Lieferanten gerade.
Klar. Das heißt, ihr arbeitet mit dem, was die Lieferanten und eure Kundenunternehmen sowieso haben, nämlich die Zeichnung, und helft, dass der Austausch dieser Zeichnung und der Informationen auf der Zeichnung einfacher und digitaler funktioniert.
Das ist eine
Ist der
gute
Ansatz.
Beschreibung tatsächlich.
Okay,
Ja.
verstanden. Cool. Und wenn ich jetzt als Lieferant bei Makerverse bin, muss ich dann bestimmte Kapazitäten quasi vorhalten oder mit was für einer Auslastung
Also
kann ich da
was wir
rechnen?
abfragen ist, welche Kapazitäten es gibt. Die sind eher mal im allerersten sind die statisch. Das heißt, ich beschreibe meine technischen Anlagen und beschreibe einmal schnell, ich kann LPPF ALSI 10MG und ich kann das in der Lead-Time. Das ist, was wir von dem Lieferanten statisch erstmal abfragen. Ja, da bestätigen wir eben, weil wir wissen, bist du für uns ein Lieferant, der in der Regel nur Standard anfragen kann, oder bist du ein Lieferant, der auch Express Lead-Times kann? Und was wir dann heute noch nicht 100% digital haben, ist auch, alles ist immer eine Reise, aber wird dann natürlich auch sein, dass Lieferanten die Möglichkeit haben sollen, nach vorne ihre Kapazitäten und ihre Lead-Times auch dynamisch anzupassen. Das heißt, wenn du jetzt als Lieferant tatsächlich in eine Unterauslastung kommst, warum auch immer,
klar,
und du dann ein bisschen Engineering-Kappa frei hast und ein bisschen Produktions-Kappa frei hast, dann kann es natürlich sein, dass du auf einmal Aluminium in 6 Tagen drucken kannst und nicht in 10 oder 12. Und dann kannst du das in Zukunft auch selber dynamisch bei uns anpassen. Das, an dem arbeiten wir gerade, das kommt Anfang 2025, damit du als Lieferant auch etwas gezielter steuern kannst. Nicht nur statisch, was kann ich, sondern du kannst dann auch dynamischer steuern, was will ich eigentlich gerade für Aufträge kriegen. Und dann korrelieren wir das mit der Lieferperformance und der Antwortgeschwindigkeit auf Anfragen. Und wenn wir dann glauben, dass sowohl die technische Fähigkeit, als auch die dynamische Lead-Time, als auch die Lieferperformance und Antwortgeschwindigkeit positiv ist, dann fahren wir langsam mit Lieferanten auch Aufträge hoch und gucken uns natürlich weiter in Lieferperformance an. Und wenn wir dann irgendwann glauben bei Lieferanten, das sind wirklich Lieferanten, mit denen wollen wir dann auch strategisch zusammenarbeiten, dann haben wir auch Interesse an zum Beispiel Long-Term Agreements, MOUs, wo wir dann uns über gewisse Agreements zu Volumen-Commitment versus Lead-Times zum Beispiel beschäftigen. Ja. Aber da müssen wir natürlich erstmal hinkommen. Das ist natürlich dann eine große Vertrauensfrage erstmal.
Ja, gegenseitig, die sich dann aufbaut.
Über also strategisches Lieferantenmanagement ist natürlich mit einer unserer größten Hebel.
Ja.
Und das hat auch ein eigenes Team. Und das hat auch neben dem Thema Softwareentwicklung und neben dem Thema technisches Verständnis, Engineering von Bauteilen, ist das Thema strategische Lieferantenbasis für uns natürlich ein Riesenhebel.
Ja. Und sucht ihr da möglichst viele sozusagen, die eure Qualitätsanforderungen einhalten können?
Ja, das ist so immer eine Frage. Oder? Also ich glaube, viele an sich ist kein Ziel. Das ist jetzt vielleicht eine etwas salomonische Antwort, aber ausreichend genug ist, glaube ich, das Ziel.
Ja, klar.
Und was wir natürlich haben wollen, wir wollen natürlich Wettbewerb haben auf der Lieferantenseite. Das heißt, was ich nicht möchte, ist, dass ich auf sogenannte Single Sources angewiesen bin.
Klar.
Weil dann ist meine Lieferfähigkeit an meine Kunden natürlich at risk.
Ja.
Woran ich aber auch nicht glaube, ist, dass wir jetzt 50 Alu-CNC-Lieferanten brauchen und jeden Auftrag dann an 50 Lieferanten posten, weil das wäre dann irgendwann meines Erachtens so komplex in der Auftragsvergabe, dass du, weil du kannst, also ich glaube nicht daran, dass wir rein nur auf immer billigstes Angebot gewinnt entscheiden sollen, sondern am Ende des Tages müssen wir Qualität liefern.
Ja.
In den versprochenen Lead Times zu einem wettbewerbsfähigen Preis in der Reihenfolge, die 3 Punkte. Und deswegen ist Preis nicht das einzige alleine Kriterium. Wenn ich immer 50 Leuten die Chance geben würde zu bieten, dann würde ich vielleicht sehr gute Preise einfahren. Aber ich kann halt nicht mehr 100% hinter der Qualität stehen. Und deswegen ist das immer so diese ausreichend genug.
Klar.
Aber dann halt Lieferanten, die wir wirklich so gut verstehen, dass wir sagen, jawohl, an die 7, an die 8 würde ich jeden Fräsauftrag im Metallbereich blind platzieren und dann dürfen die auch gern mal sich gegenseitig ein bisschen unterbieten. Das ist auch gerne gesehen dann.
Klar.
Aber halt, das kommt immer so ein Filter davor, weil Qualität und Zuverlässigkeit der Lieferung für uns halt wirklich ein hohes Gut ist.
Ja. Und um als Plattform zu wachsen, müsst ihr wahrscheinlich beide Seiten, Angebot und Nachfrage, in Balance halten, dass ihr nicht auf einmal ganz viele habt, die dann aber nur sehr wenige Aufträge bekommen.
Und dann wird es für den Lieferanten auch nicht interessant.
Ja, ne?
Also selbst, genau, also das ist dann das merken wir dann immer, wenn dann irgendwie Antwortzeiten dann auch zu lang sind, dann sind auch wir in dem Fall einfach kein interessanter strategischer Kunde zu dem Zeitpunkt X.
Ja.
Und das ist auch ganz klar, ne? Ein Lieferant ist auch keine Mutter Teresa, die müssen auch ein Business managen und
natürlich.
Für die müssen wir einen Mehrwert mitbringen. Und deswegen versuchen wir das, also möglichst viele ist kein primäres Ziel von uns.
Ja, verstehe. Und für Lieferanten ist die Zusammenarbeit mit euch wahrscheinlich auch eine großartige Möglichkeit, um eben die, was du am Anfang beschrieben hast, was bei Siemens das Problem war oder eines deiner Probleme war, die Auslastung der Maschinen kann ja über Aufträge von MakerWorth relativ gut erhöht werden und relativ flexibel wahrscheinlich.
Also klar, als Lieferant, ne? Wir haben damals bei Siemens Energy wir hatten oder haben immer noch heute die Siemens Energy, aber wir hatten damals weltweit 4 Standorte mit 3D-Druckern. Davon waren 2 tatsächlich größere Fabriken, wo Größenordnung 20 plus Drucker standen.
Wow, ja.
Und das ist im industriellen 3D-Druckbereich, ist so eine Factory mit 20, 25 LPPF-Druckern, ist echt heute schon eine Nummer. Ne? Da gibt es jetzt eher wenige davon in der Welt. Und irgendwann, wenn du in der Größenordnung bist, brauchst du natürlich auch Serienauslastung. Also du musst natürlich irgendwann dann mal Planungssicherheit haben, mit Serie etwas wiederholbar zu produzieren. Nichtsdestotrotz brauchst du immer Kapazität, um Neuentwicklungen zu machen, um flexibel auf Kundenanforderungen zu reagieren. Und diese Drucker hast du eben nicht mit Serie ausgelastet. Und wenn dann jemand wie MakerWorth kommt und sagt, ich habe On-Demand-Opportunities, dann sind wir natürlich ein sehr dankbarer Kunde.
Klar.
Weil du selber steuerst als Lieferant, welche MakerWorth-Aufträge du akzeptieren möchtest und welche nicht. Und das glaube ich, funktioniert schon. Und ich glaube, was auch noch so ein bisschen, wir können das Spiel mit Lieferanten sogar umdrehen, wo wir dann eventuell zum Lieferant für unsere Lieferanten werden. Das heißt, wenn du jetzt ein Lieferant bist und heute nur in Anführungszeichen Drehen und Fräsen anbietest.
Klar, ja.
Und auf einmal sagen, kommen deine 10 größten Kunden, fragen dich immer wieder, du hast jetzt eigentlich auch mal 3D-Druck. Dann kannst du entweder selber die Million ausgeben für deinen 3D-Drucker und probieren. Oder du drehst dich halt um und wirst dann auf einmal zum Kunde bei MakerWorth und machst deine ersten Gehversuche mit MakerWorth als ein Partner. Brauchst dich um nichts kümmern, den Partner kennst du eh schon. Hast diesen einen Partner für Metall, Polymer, SLS, MJF, FDM. Und wenn dann für dich als Lieferant klar ist, dass deine Kunden jetzt tatsächlich wirklich nachhaltig das Thema 3D bei dir einkaufen, dann kaufst du dir dann eben deinen eigenen Drucker und investierst in CapEx. Deswegen, mit Lieferanten ist es tatsächlich so ein bisschen die oft unterschätzte Seite einer Plattform, aber da steckt ganz viel Potenzial drin über die Zeit.
Ja, spannend. Was sind für dich so die nächsten Schritte jetzt für MakerWorth? Wir haben schon jetzt über einige Themen gesprochen, wo du sagst, da werdet ihr dran arbeiten, in die Richtung wird sich die Plattform entwickeln, aber was sagst du, was gehen wir jetzt in 25 an, was kommt 26, also was kommt in den nächsten 1-2 Jahren?
Also ein großes Thema ist jetzt für uns immer weiter Richtung Kunden das Angebot auszubauen. Das heißt, ich habe schon erwähnt, wir haben das Thema Injection Molding jetzt auf die Plattform gebracht. Wir werden jetzt 2025 unser Auto-Quoting von 3D-Druck und CNC haben wir bereits intern am Laufen, werden wir 2025 kundenseitig launchen, das Thema Sheet Metal Auto zu quoten, sodass wir auch dann diese Bill of Materials Auto quoten können. Wir arbeiten dann erst nächstes an dem Thema Injection Molding Auto Quoting. Also da wird sicherlich auf der Auto Quoting Seite wird einiges kommen 2025. Wir haben zweitens auf der Qualitäts Anforderungen, technische Anforderungen, Digitalisierung von Requirements-Seite mit unseren Lieferanten ein Riesenthema. Also wie erfassen wir technische Anforderungen, wie extrahieren, strukturieren wir Zeichnungen und 3D-Daten, wie erstellen wir automatische Qualitätsprüfpläne für Lieferanten gegen diese Prüfungen. Also das Thema ist ein Riesenthema, dieses Thema First Time Right weiter auszubauen. Zweitens, und drittens ist es dann für uns immer das so ein bisschen ein eigenes Thema. Wir werden natürlich auch noch uns mit neuen Märkten und neuen Kundensegmenten beschäftigen. Also das heißt, über die kerneuropäischen Märkte hinaus noch stärker sich mit Internationalisierung beschäftigen.
Klar.
Und dann mit unserem breiteren Angebotsstrengtrum, mit unserem breiteren Auto-Quoting, dann natürlich zu gucken, dass wir vielleicht noch ein bisschen schneller in mehr Märkte reinkommen. Das sind so die drei großen Themen, die uns beschäftigen.
Sehr schön, vielen Dank. Und wenn man mit euch in Kontakt kommen möchte, als Kunde, um Bauteile zu bestellen, als Lieferant oder als Person, die vielleicht interessiert ist, Teil der Makerverse-Story zu werden, wie kann man das am besten tun?
Also am einfachsten ist tatsächlich wirklich makerverse.com, www.makerverse.com, kostenlosen Account machen, Demo-Bauteile hochladen auf die Plattform, das ist auf der Plattform verlinkt, und einfach mal die Makerverse Experience im ersten Schritt zu genießen, kostet alles nichts. Mhm. Wenn man dann ganz verrückt ist, macht man das auch mal mit einem eigenen Bauteil und guckt einfach mal die User Experience an, Preise, Lead-Times vergleichen und man bezahlt bei uns nur, wenn man bestellt. Alles andere ist kostenlos, das heißt www.makerverse.com und für Lieferanten ist der erste Schritt tatsächlich auf unserer Homepage auch verlinkt. Es gibt ein Onboarding-Formular, in dem man gerne erstmal seine initialen Daten hinterlassen sollte und kann. Und dann geht unser eben Procurement-Team auf die Lieferanten zu, wo wir gerade einen Bedarf haben für nähere Gespräche. Und bei uns läuft viel halt über die Website, ne? makerverse.com. Und was immer ein Low-Threshold-Move ist, wir sind sehr aktiv auf LinkedIn. Das heißt, LinkedIn, Makerverse suchen und einfach mal ein bisschen folgen. Wird viel über unsere Technologieangebote gesprochen, über Vor- und Nachteile von CNC versus Additive. Und das ist ja immer so eine Morgenroutine mittlerweile, vielleicht bei vielen Leuten einfach kurz LinkedIn mal zu gucken und dann Makerverse zu folgen. Auch das ist ein sehr einfacher Weg.
Das werde ich auf jeden Fall tun. Und da
und natürlich deinen Podcast hören.
Ja, dann, natürlich. Sehr schön. Ja, Markus, herzlichen Dank für das spannende Gespräch, fürs Beleuchten von allen Seiten. Und ich freue mich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe sehr viel gelernt, hatte sehr viel Spaß. Und ich freue mich, wenn wir uns vielleicht in ein, zwei Jahren zu einem Update treffen und hören, wie die Geschichte von Makerverse weitergegangen ist.
Das wäre fantastisch und vielleicht dann auch mit gemeinsamen Projekten im Bereich Digitalisierung von PMI.
Ah, das wäre natürlich das Beste.
Das wäre doch was. Vielen Dank für die Einladung.
Das war das Gespräch mit Markus. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Abonniert gerne den Podcast, damit wir uns mit der nächsten Folge wiederhören. Bis dahin eine gute Zeit.